Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Canaves, euer Host des Off-the-Path-Podcasts und ich freue mich, heute wieder eine neue Folge euch präsentieren zu können, die ich vor einer Weile aufgenommen habe, und zwar mit Christian Ebner. Und zwar ist Christian 70.000 Kilometer von Europa nach Australien gereist mit seinem Land Rover, und was er dort mit seiner Frau und seinem Major Tom, so wie er sein Gefährt genannt hat, erlebt hat, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Sehr, sehr spannend. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel 5 Quadratmeter Freiheit, was ich euch sehr empfehlen kann. Ich habe euch das Buch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Falls ihr am Ende dieser Folge Interesse daran habt, klickt euch gerne durch in der Podcast-App eures Vertrauens, in der ihr das gerade hört. Ihr findet sie natürlich, solltet ihr diesen Link nicht finden, in den Shownotes auf dem Blog. Dazu haben wir natürlich einen eigenen Beitrag geschrieben, wie immer. Ihr findet die Infos im Blog unter www.offthepath.com/Folge 168, denn das ist die 168. Off the Path Podcast Folge. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch und ja, gebt gerne Bescheid, wie ihr sie findet. Ihr findet mich natürlich auf Instagram unter Off the Path. Da erreicht mich das Feedback immer am schnellsten. Ich danke euch. Viel Spaß.
Einen wunderschönen guten Morgen, Christian. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen, Sebastian. Ich freue mich auch.
Wir haben gerade schon ganz kurze Vorgespräche über deine Reise gesprochen und ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich sehr, unseren Zuhörern das ein bisschen näher zu bringen, eure Erlebnisse, eure Erfahrungen von eurer zweijährigen Reise mit eurem Camper. Erzähl, also ihr habt einen alten Land Rover euch gekauft mit dem sehr, sehr coolen Namen Major Tom. Den habt ihr so getauft oder hieß er schon so? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Nö, den haben wir so getauft tatsächlich. Ja, wir haben den gekauft damals in England, da war das noch eine ziemliche Baustelle. Also das ist auch ein seltener Land Rover, das ist ein 101 Forward Control, nennt sich das Gerät.
Ich habe das gelesen, ich dachte so, verschrieben, 110, also 110er.
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, 101 Forward, also 101 Forward Control. Was ist das? Warum ist das so
das ein anderer Name? Ja, das ist im Grunde ist das wie eine Art Mini-LKW. Das heißt, man sitzt auf der Maschine. Das heißt, das Auto hat keine Motorhaube, keine lange Schnauze. Und das führt natürlich dazu, dass man eine super Übersicht hat und gleichzeitig halt hinten in der eigentlichen Karosserie viel Platz, um dann einen Ausbau zu machen. Also im Grunde ein bisschen wie ein VW-Bus, nur viel eckiger, ein bisschen größer und natürlich mit Allradantrieb, Land Rover typisch.
Natürlich, das muss ja.
Das muss, klar. Also wir wollten natürlich off the path, ne? Also wir wollten runter von der Straße und uns ein bisschen das Leben jenseits der ausgetretenen Pfade anschauen. Und
du bist mir auch anhieb sympathisch.
Ja, klar. Wir haben uns ja wahrscheinlich auch ein bisschen gefunden. Und das macht natürlich dann Sinn, ein Allradfahrzeug zu haben, wenn man auf so eine Reise geht, weil man schon deutlich mehr Möglichkeiten hat, als wenn man einfach immer nur den gut ausgebauten Wegen und Straßen folgt. Also da sieht man auch mal ganz andere Facetten als das, was jeder sehen kann, denke ich.
Absolut. Also ihr seid ja auch 70.000 Kilometer gefahren und ich meine, der Titel nimmt es ja einem vorweg. Ihr seid von Europa bis nach Australien gefahren und das ist nicht mal eben um die Ecke. Ich meine, allein mit dem Flieger braucht man irgendwie 2-3 Tage dahin. Mit dem Auto braucht man ein bisschen länger. Wie lange wart ihr unterwegs?
Ja, insgesamt waren wir dann also hin und zurück 681 Tage unterwegs. Also das sind knapp 2 Jahre und wir haben es so gemacht, dass wir halt hingefahren sind über Asien, also sind eigentlich nach Südosten raus aus Deutschland und sind dann durch die Türkei, Georgien, Aserbaidschan, übers Kaspische Meer, durch Kasachstan, über Russland und die Mongolei gefahren, haben allerdings das Auto dann in der Mongolei verschifft, was ja jetzt nicht wirklich verschiffen oder was man nicht wirklich verschiffen nennen kann, denn da ist kein Wasser, genau, die Mongolei ist ein sogenanntes Landlocked Country, also nur von Ländern umgeben. Und dennoch haben wir das Auto dort in einen Seekontainer gestopft und dann ist das per Eisenbahn an die chinesische Küste transportiert worden und dann von dort mit einem Schiff nach Kambodscha. Und wir sind in der Zwischenzeit weitergereist mit dem Rucksack und sind dann durch Russland der transsibirischen Eisenbahn bis nach Vladivostok gefahren, haben dort eine Fähre bestiegen, sind dann nach Südkorea weiter, haben Südkorea bereist, mussten dann ein Flugzeug nehmen, was wir sehr ungern tun. Aber es ging nicht anders und sind von Südkorea nach Vietnam weitergezogen. Vietnam auch sehr, sehr spannend, tolles Land, tolle Leute, tolle Küche vor allen Dingen, also super leckeres Essen und natürlich unser erstes Mal so richtig Südostasien, das pulsierende Leben, das bunte Treiben auf den Straßen mit Tausenden von Mopeds, das war schon sehr aufregend. Ja, das haben wir uns dann auch entspannt angeschaut und sind dann von dort auch nach Kambodscha, auch mit dem Bus und Bahn, immer alles über Land und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um dann dort unser Auto Major Tom wieder zu bekommen, genau, ja.
Da hatte man erstmal gemerkt, wie bequem euer Major Tom war, oder?
Ja, also ich muss sagen, diese ganze Verschiffungsgeschichte von der Mongolei nach Kambodscha dauerte am Ende viel, viel länger als ursprünglich geplant. Wir wollten eigentlich, oder geplant war, dass wir halt 4 Wochen auf das Auto verzichten müssen. Am Ende waren es dann 8, weil bei der Verschiffung einiges schief lief. Wir wollten eigentlich nach Thailand verschiffen, das ging aber dann nicht wegen irgendwelchen Zollformalitäten. Und somit wurde dann nochmal der Zielhafen geändert, während das Auto schon unterwegs war. Also du hörst schon, es war eine Menge, bisschen Chaos auch. Und aber es war dann nicht so schlimm. Wir haben die Zeit schon sehr genossen. Aber ja, du hast recht, am Ende waren wir auch sehr, sehr froh, dass wir dann unseren eigenen Rhythmus wieder leben konnten. Was vor allen Dingen dadurch geprägt ist, dass du halt selbstbestimmt zu Orten kommst und selbstbestimmt dann dort auch übernachten kannst. Und wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln halt unterwegs bist, dann wirst du so ein bisschen mitgeschwemmt, sag ich immer, mitgespült in diesem Strom der ganzen Backpacker-Touristen und kommst halt nur in Anführungszeichen zu den bekannten Highlights aus Lonely Planet und Co., aber du hast halt keine Chance oder nur mit sehr, sehr hohem Aufwand die Möglichkeit, dir individuell wirklich was anzusehen.
Ja, das stimmt, absolut. Jetzt sind wir natürlich schon sehr weit in der Geschichte drin.
Ja, klar.
Ich würde sagen, von den 70.000 Kilometern haben wir jetzt gerade, sind wir schon irgendwie bei Kilometer 50.000 oder so, weiß ich nicht.
Nö.
Lass uns zurück zum Anfang gehen, Deutschland. Also
ja.
Ihr habt irgendwann mal diese Idee gehabt, nach Australien zu gehen und dann auch irgendwann die Idee, statt wie die anderen es machen, mit dem Flieger, mit dem Auto. Wann war das?
Ja, dazu muss ich erzählen, dass wir halt vorher schon mal eine längere Reise gemacht haben. Damals tatsächlich mit einem Land Rover Defender, mit einem 90er, also dem ganz kurzen und mit einem Dachzelt. Damals sind wir halt durch Europa getourt und dann weiter in den Iran, von Iran rüber auf die arabische Halbinsel, hatten uns das ein bisschen angeschaut und kamen dann damals nach 8 Monaten zurück und waren ziemlich angefixt von dieser Art unterwegs zu sein, von dieser Freiheit, die man dort erfährt. Und dann haben wir halt hier noch so ein bisschen gearbeitet, einige Jahre. Das war so 2013 damals. Und als wir dann wieder da waren, ging das so 2-3 Jahre gut, bis dann absolut klar war, nee, wir müssen nochmal weg. Wir müssen nochmal los. Wir wollen nochmal so eine Reise machen. Und ich glaube, den richtigen Entschluss gefasst, dann nach Australien zu fahren auf dem Landweg, das muss so 2016 gewesen sein. Anfang 2016.
Cool. Wie alt wart ihr da?
Jetzt muss ich fast ein bisschen rechnen. Da war ich 35.
Das ist nämlich so, das war halt auch keine Elternzeit oder so, ne?
Wir haben keine Kinder, waren eigentlich ganz normal in Jobs und waren da allerdings auch nicht so wirklich happy. Meine Frau, die Anja, die hat halt dann irgendwann haben wir uns halt echt zusammengesetzt und haben gesagt, okay, du bist nicht so zufrieden im Job, was sind die Perspektiven? Und dann kam halt ganz schnell die Reise auf den Tisch und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn wir einfach nochmal eine Reise planen, eine Auszeit planen? Dann hat man einfach so ein Ziel, auf das man hinarbeitet und dann haben wir das auch so gemacht. Dann haben wir also den Entschluss gefasst, das Projekt 1517 aus der Taufe gehoben. Das sollte heißen, der 1.5.2017 soll das Abfahrtsdatum werden und so hatten wir halt ein Ziel, auf das wir zugesteuert sind und dann hat einer ihren Job gekündigt und ich bin selbstständig. Ich habe damals Land Rover umgebaut zu Fernreisefahrzeugen und das waren ja eh immer Projekte. Das heißt, ich habe ein Auto gebaut, das dauerte dann so ein halbes Jahr ungefähr und dann habe ich quasi einfach nach dem letzten Projekt die Pause-Taste gedrückt und habe gesagt, so jetzt baue ich unser eigenes Auto um und dann off we go.
Das ist natürlich mega. Also erstens zwei Dinge. Erstens seid ihr älter als die meisten Leute, die sowas, glaube ich, machen. Also beziehungsweise ihr seid so genau in der Mitte des Lebens. Also entweder habe ich Gäste hier, die viel jünger sind als ihr, die das machen, oder viel älter als ihr, die das machen. Und das finde ich halt cool, weil es immer was anderes ist. Zweitens, dass du halt Ausbauer bist, ist natürlich halt auch richtig cool, weil du dann natürlich halt ein richtig geiles Auto zusammengebaut hast, ne? Wenn man die Erfahrung hat und also ich weiß halt, dass ich habe jetzt schon Wrangler, ein Jeep Wrangler ausgebaut und ein Sprinter. Ja. Und der Sprinter ist besser geworden als der Wrangler. Und ich weiß, dass wenn ich den nächsten Wagen ausbaue, dass der nochmal viel besser wird, weil durch Erfahrung weiß man natürlich, worauf man achten muss. Und ich kann mir vorstellen, euer Wagen war ziemlich geil.
Ja, also wir sind sehr, sehr happy damit. Wir haben das Auto auch immer noch. Habe ich ja eben schon ein bisschen erzählt. Der ist jetzt gerade frisch durch den TÜV und soll uns dieses Jahr, wenn es denn möglich ist, nach Portugal bringen, für 3 Wochen oder 4. Und ja, der ist also wirklich toll geworden. Wir haben ihn innen drin in Holz ausgebaut. Also er ist sehr, sehr gemütlich und sehr, sehr warm, auch wenn er halt außen sehr rudimentär und ein bisschen militärisch aussieht, aufgrund seiner militärischen Vergangenheit auch. Auch wenn er nicht mehr grün ist, aber trotzdem, die Form ist schon eindeutig. Und ja, man braucht ein bisschen Erfahrung, um das, glaube ich, ganz gut hinzukriegen. Und die brachte ich natürlich von meinen Projekten vorher mit, von den Jobs, die ich gemacht habe. Und ja, also wir waren sehr zufrieden. Wir hatten keine Ausfälle mit dem Auto, was jetzt den Innenausbau betrifft. Land Rover-typisch gab es natürlich trotzdem immer was zu schrauben. Aber wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt in dem Auto. Ja, es ist sehr gemütlich geworden.
Sehr cool. Ja, du hattest es vorhin im Vorgespräch mal kurz erwähnt gehabt. Du hattest auch erwähnt im Vorgespräch, du hast auch im Militär gerade gesagt, dass es ein Brite ist. War das jetzt ein Rechtslenker auch?
Ja, als wir den Major gekauft haben, war das ein Rechtslenker mit einem Benziner V8-Motor. Also dieses Auto gab es serienmäßig von Land Rover immer nur fürs Militär und nur mit diesem V8-Benziner, der sehr, sehr durstig ist. Und deswegen war mir klar, oder ich hatte mir in den Kopf gesetzt, okay, wenn wir so ein Ding finden und das dann ausbauen, dann muss das ein Diesel werden, damit das einfach nicht zu sehr an der Reisekasse knabbert, wenn der Ding so viel Sprit verbraucht, und zweitens, weil das einfach besser ist, wenn du zum Beispiel Flüsse furten musst und so weiter, dass du halt, ist ein Diesel einfach unanfälliger. Und ja, und dann haben wir das Auto umgebaut von Rechts- auf Linkslenker und haben dort einen 200 Liter Turbo-Diesel aus einem Defender eingebaut.
Tja, und, sehr, sehr cool. Wenn man weiß, wie es geht, beziehungsweise weiß, was machbar ist, ne?
Ja, es war am Ende schon auch mehr Aufwand, als ich mir das gedacht hatte. Also das muss man auch fairerweise sagen. Es war schon sehr, sehr viel Tüftelei. Also ich habe ja Motor getauscht, das Getriebe mit Verteilergetriebe. Also die gesamte Antriebseinheit quasi aus dem einen Auto raus, in das andere Auto rein. Und da passt natürlich erstmal gar nichts. Also die Aufnahmen am Chassis mussten geändert werden, der Auspuff muss geändert werden, die Kardanwellen müssen geändert werden. Also es ist schon dann ein großer Schluck aus der Pulle, was die Zeit angeht bei dem Projekt. Und aber letzten Endes hat sich das schon gelohnt, denke ich, ja.
Ja, ist natürlich auch nicht nur zeitlich, sondern auch budgetär muss man natürlich auch einiges mit investieren. Nicht? Und klar, ich meine, du hast vieles selbst gemacht, aber bestimmt nicht alles, oder?
Doch, weitestgehend schon. Doch, doch.
Ja, noch geiler.
Ja, also ich habe da schon dadurch, ich habe 2009 angefangen, das gewerblich zu machen, die Land Rover umzubauen, immer nur Defender und eigentlich auch meistens die älteren Defender, die halt noch mit der TDI-Technik haben und die da halt sehr, deswegen halt auch sehr wartungsfreundlich sind. Und deswegen kenne ich mich da schon sehr, sehr gut aus, was die Motoren, Getriebe, die ganze Technik angeht. Und ja, doch, wir haben eigentlich alles selber gemacht, also auch die Lackierung nachher. Und deswegen war das vom Budget schon überschaubar. Also vor allen Dingen, weil heutzutage die Preise für solche Autos halt astronomisch sind.
Ja, ja.
Wie gesagt, 2016 haben wir ihn ausgebaut und 2017 ging es dann los. Auf der einen Seite, wie gesagt, war das vom Budget her überschaubar. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass ich auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt habe, während ich halt nichts anderes machen konnte und auch halt kein anderes Projekt hatte und somit auch kein Geld verdient habe. Also im Grunde muss man das dann auch so ein bisschen und top.
Ja klar, Zeit ist natürlich Geld. Ne?
Also Zeit ist Geld.
Du hättest währenddessen halt für einen Kunden einen ausbauen können, an dem du dann Geld verdient hättest. Ne? Also das ist natürlich vollkommen klar. Aber hättest du jemanden dafür beauftragt oder dich, dann weißt du ja, wie teuer das gewesen wäre.
Ja, ganz genau. Also und ich glaube, also ich wäre auch nicht bereit, so viel Geld für so ein Auto auszugeben. Ich glaube, dann würde ich irgendwie anders reisen, schätze ich fast. Ich glaube auch, dass es total überbewertet wird, die ganze Frage mit den Fahrzeugen. Also wenn man ja heute auf diese Messen geht, wo es ja wirklich tolle Autos zu sehen gibt, aber auch mit krassen Preisschildern einfach, wo man sagen muss, also man muss ein Auto kaufen für 150.000, 200.000 Euro, damit man eine einigermaßen coole Reise erleben kann, ist das so? Und da muss ich sagen, das ist Quatsch. Also man kann mit viel, viel weniger, man kann mit viel, viel weniger unterwegs sein und hat genauso tolle Erlebnisse, vielleicht sogar tollere Erlebnisse, weil mit einem so extrem wertvollen Auto ja auch eine Diskrepanz oft entsteht zu den Leuten, die in den Ländern leben, die man bereist, weil viele, viele Länder sind natürlich deutlich ärmer als wir hier in Deutschland. Und dann kommt man halt eben mal mit so einem, ich sag jetzt mal, Lebenseinkommen um die Ecke, je nachdem, wo man hinfährt und von den Leuten, die da leben. Und ich glaube, je einfacher man unterwegs ist, desto einfacher ist es auch bei den Leuten, ja, sich zu connecten irgendwo.
Ja, du hast vollkommen recht. Und neben dem Aspekt, dass wenn du halt so viele Scheine hinlegst für so ein krasses Fahrzeug, oder das ist ja mehr als ein Fahrzeug, dass du dann halt auch entsprechend also viel vorsichtiger bist, ne, und anders an diese Reise rangehst. Da überlegst du dir dreimal, ob du einen Fluss durchfährst, ob du die Offroad-Strecke nimmst, weil die Büsche könnten ja irgendwie Lack zerkratzen oder sonst irgendwas, ne?
Das denke ich auch.
Wenn du da so ein altes Ding nimmst, was halt eben vielleicht nicht ganz so viel gekostet hat, da gehst du halt einfach ganz anders mit rum. Da ist jeder Kratzer halt eine Geschichte.
Ja, und also wenn du dir unter Major heute anguckst, hat er einige Geschichten zu erzählen demnach, weil der hat also links und rechts die Seiten, die sind schon ziemlich verkratzt. Das haben wir jetzt auch einfach so gelassen. Das ist halt, wie du schon sagst, Teil der Geschichte. Und links oben gibt's eine Beule, wo sich ein Zaunpfahl auf Sulawesi reingebohrt hat. Ja, das weiß ich noch gut, wie die Beule entstanden ist, und das stört mich deswegen auch nicht. Und es sollte einem klar sein, also wenn man wirklich von den Straßen runter will und mal so ein bisschen links und rechts gucken möchte, dann wird das Auto halt auch eingesetzt. Und das war uns von vornherein auch klar. Und deswegen tut uns das auch nicht wirklich so weh, dass da jetzt Kratzer und Beulen sind, die vorher nicht da waren. Der sah schon Chico-Chaco aus, als wir losgefahren sind. Aber dafür hat man so ein Ding. Ja, also für uns war auch klar, es ist ein Gebrauchsgegenstand. Und wir wollen mit einem Allradfahrzeug los, weil wir halt auch von der Straße runter wollen. Und das haben wir auch konsequent gemacht. Und das, ja, hinterlässt halt Spuren.
Ja, absolut. Eine gesunde Einstellung, wie ich finde.
Danke.
Ihr seid 2017 los bis 2019. Hätte man sich auch nicht vorstellen können, dass ein Jahr nach der Rückkehr die Welt sich so sehr verändert.
Das ist krass.
Ein allgegenwärtiges Thema. Ich meine, ja, ihr seid noch einmal ganz frei durch die Welt gereist, und dann war Ende.
Dann war Pause, ne? Bis jetzt, denke ich
mal. Bis jetzt, ja. Also ich glaube, es wird auch wieder alles zurückkommen, aber es wird noch ein bisschen dauern. So eine Reise, wie ihr sie gemacht habt, dauert noch, bis das wieder geht.
Das könnte gut sein. Also ich bin natürlich in Kontakt mit vielen anderen Overländern auch, oder auch mit Kunden von mir, die ein Auto noch haben bauen lassen. Nachdem wir wieder da waren, habe ich nochmal zwei Fahrzeuge gebaut, und das eine Pärchen, die leben im Moment so ein bisschen in dem Auto tatsächlich und reisen auch. Also die verbinden so ein bisschen das Berufliche mit dem Reisen, und während sie dann unterwegs sind zu Kunden, leben sie halt in dem Auto, teilweise auch mehrere Wochen und Monate. Und die haben jetzt schon so ein bisschen mal über die Grenzen geguckt, waren jetzt in Skandinavien unterwegs, und ich habe noch gar nicht mit ihnen gesprochen, wie es denn jetzt gewesen ist. Aber es ist natürlich aufwendig. Du musst immer diese Tests machen, du musst besondere Regeln beachten, wenn du einreisen oder ausreisen möchtest. Und das ist schon eine ganz andere Geschichte als vorher, denke ich. Und das ist ein anderes Pärchen, die eigentlich vorhatten, wirklich eine große Reise zu machen, dafür das Auto halt gekauft haben und haben bauen, umbauen lassen von mir. Die sitzen jetzt gerade so ein bisschen zu Hause und warten, dass dieser ganze Mist vorbeigeht, weil die wollten wirklich 3 Jahre weg und einmal komplett rum. Und das ist natürlich gerade einfach absolut illusorisch, denke ich.
Wenn man ja, Menschen wie wir, die halt so in unserem Alter sind und jünger, die kennen das ja gar nicht mehr, anders zu reisen. Früher war das wahrscheinlich irgendwie gang und gäbe, dass man sich halt ständig irgendwie informieren muss. Wenn ich jetzt 2 Länder bereisen muss, was brauche ich für das eine, was brauche ich für das andere? Darf ich von dem einen überhaupt in das zweite? Das sind solche Dinge, die wir ja gar nicht mehr kennen, weil wir mit unserem deutschen und europäischen Pass ja sowieso es gewohnt sind, hin und her zu reisen und machen, was wir wollen. Und also ich habe jetzt auch auf der Reise, wir sind jetzt gerade erst aus Mallorca zurückgekommen, wir waren 2 Monate auf Mallorca mit dem Sprinter. Ja. Da habe ich dann auch gemerkt, so, ey, boah, das ist ja doch ein bisschen anstrengend. Immer diese ganzen Regeln, dann sind es auch noch in anderen Sprachen, also zum Beispiel Durchreise Frankreich, das war mega kompliziert, sich da irgendwie so durchzulesen, bis wir wussten, okay, wir dürfen nachts während der Ausgangssperre fahren. Ich denke mal, dass der ein oder andere, der vielleicht ein bisschen länger auf unserem wunderschönen Planeten ist, dass der das halt von früher noch kennt.
Ja, das glaube ich schon auch. Also ich glaube, also zum einen, was du eben sagtest, der deutsche Pass ist wirklich ein Segen, das muss man ganz klar mal so sagen. Also ich glaube, mit dem deutschen Pass kann man am zweitbesten auf der ganzen Welt reisen. Also das, ich glaube, es gibt nur, ich glaube, Singapur oder sowas ist ein. Ist
ja, ich glaube, das variiert immer so, ne? Aber Deutschland ist immer so in den Top 3.
Ja, das genau. Also es ist immer ganz weit oben und man ist unglaublich willkommen mit diesem kleinen roten Buch und hat halt echt wenig Ärger, wenig Maläster an den Grenzen. Und das kenne ich halt auch anders von anderen Reisen, die zum Beispiel aus Polen kamen, befreundetes Pärchen, die dann teilweise an den Grenzen deutlich höhere Gebühren bezahlen müssen oder wo die Visa nur kürzer gültig sind. Solche Geschichten, wo man denkt, ist auch EU, was ist denn da der Unterschied jetzt? Oder wie zum Beispiel in Timor-Leste war es so, dass wir halt ein Gratis-Visum bekamen für 2 Monate und Engländer bekamen nur ein Einmonatsvisum und mussten dafür bezahlen. Wo du so denkst, England, echt, warum? Also die sind da jetzt auch, ist auch EU, ist auch ein reiches Land, also da brauchen wir jetzt auch keine Angst zu haben, dass die Leute da hocken bleiben. Aber es gibt echt da noch große Unterschiede und da sind wir also wirklich gesegnet mit diesem kleinen roten Buch. Und auf der anderen Seite, was du sagst, klar, unsere Generation und alle, die danach kommen, die sind halt diese Freiheiten gewohnt, die es einmal in der EU gibt, aber halt auch größtenteils international. Und früher, und daran kann ich mich auch noch gut erinnern, ich komme ja aus dem Grenzgebiet zu Holland. Und selbst da war es halt früher so, dass wenn du rübergefahren bist als Kind, dass man da halt an der Grenze anstehen musste und seinen Pass vorzeigen musste oder seinen Ausweis. Und das ist jetzt nochmal so ein bisschen Blick zurück, halt unter anderen Umständen, mit anderen Bedingungen, aber es hat halt auf jeden Fall Parallelen durch diese Corona-Krise, ja.
Ja, ja, absolut. Du hast ja auch dieses geniale Buch 5 Quadratmeter Freiheit geschrieben mit eurem Land Rover auf dem Landweg nach Australien. Und das ist, also ich finde, das Cover ist schon sehr geil. Ist das in Australien entstanden?
Ja, das ist tatsächlich in Australien an der Westküste entstanden.
Ja, oh, mega. Ich liebe die Westküste. Für mich ist es irgendwie so das geilste Bundesland Australiens. Es hat einfach so viel zu bieten.
War für uns auch so. Also der Westen und der Norden hat uns am allerbesten gefallen. Wir haben uns echt am Ende so ein bisschen gefragt, warum fahren denn immer alle zur Ostküste? Der Westen ist eigentlich...
Ja, also, weil für Backpacker ist der Osten halt mega geil ausgebaut, ne? Aber ja, so für uns ist das halt... also ich finde Nordaustralien auch richtig geil, wenn da nicht so viele Mücken wären.
Ja, ja, das stimmt. Die nerven ein bisschen.
Ja, Mücken und Fliegen. Aber Westaustralien... Das hat mich immer so total fasziniert. Also das ist einfach so geil. Wie lange wart ihr in Australien auf eurer Reise?
Wir waren 7 Monate in Australien. Wir sind oben im Norden rein, über Darwin. Also wir haben dann am Ende das letzte Stück, also die letzten, ich glaube, knapp 400 Kilometer Küste zu Küste von Timor-Leste nach zur australischen Küste und sind dann halt in Darwin rein und haben uns zuerst den Norden angeschaut und ja, waren mega viel im Outback unterwegs, weil, also das ist, muss man wirklich sagen, das hat, glaube ich, Australien wie fast kein zweites Land. Also diese Weite und die Freiheit gepaart mit halt einer Infrastruktur, die halt ganz normaler westlicher Standard ist. Also du hast medizinische Versorgung, die auf unserem Niveau vielleicht sogar drüber ist. Du hast halt Lebensmittelversorgung, da bleibt kein Wunsch offen. Also die Supermärkte erfüllen jeden Herzenswunsch, den du brauchst und du kannst aber genauso gut eine halbe Stunde nach einer Shopping Mall in einer absoluten Einsamkeit sein mit deinem Fahrzeug und das für mehrere Tage oder Wochen kannst du da verschwinden. Also kannst es dir da einfach, glaube ich, aussuchen wie an keinem anderen oder nur an sehr, sehr wenigen Orten noch auf unserer Erde. Das hat uns auch, glaube ich, an Australien so sehr fasziniert. Also diese Ursprünglichkeit und diese Weite, diese Menschenleere, ja, einfach diese Einsamkeit, die du dort erfahren kannst, die hier in Deutschland oder auch in Europa, glaube ich, gar nicht mehr möglich ist. In diesem Maßstab einfach nicht möglich ist.
Ja, nee, absolut. Ich meine, einfach Europa ist auch viel zu sehr besiedelt dafür. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht. Australien ist ja schon richtig geil. Ich meine, ich habe da auch schon meine eigenen Roadtrips gemacht. Halt immer nie mit dem eigenen Fahrzeug, weil ich es halt eben nie bis dahin geschafft habe, sondern immer irgendwie gemietet habe. Aber da gibt es ja auch genug Optionen. Ja, und es ist schon richtig nice, da halt entweder im Outback oder halt auch auf Tasmanien, was ja ein bisschen besiedelter ist, aber trotzdem so wahnsinnig geil.
Ja,
und ja, die Infrastruktur, wie du gerade gesagt hast, ist da auch super. Da kommt sogar der Arzt zu dir geflogen.
Ja,
du musst nicht zu ihm fahren, im Notfall natürlich.
Ja.
Und das ist schon echt irre. Du hast ja gerade gesagt, ihr wart 7 Monate in Australien von euren 2 Jahren. Das bedeutet, ihr habt so ungefähr 1,5 Jahre gebraucht, um von Deutschland nach Australien zu kommen?
Ja, also wir haben schon, also der größte Teil der Reise Dauer ging halt bei der Hinfahrt sozusagen drauf. Auf dem Rückweg haben wir es kürzer gefasst. Wir haben am Ende das Auto dann nach Griechenland verschifft und sind dann halt über den Landweg, also den Mittelmeer folgend, von Griechenland wieder nach Deutschland gefahren. Und das war natürlich eine relativ kurze Dauer nur, die das beansprucht hat. Also den Hauptteil der Zeit waren wir dann in Asien eigentlich unterwegs. Also einmal in Zentralasien, aber halt auch dann später in Südostasien. Und das waren, glaube ich, insgesamt 9 Monate oder über 10 Monate, die wir in Südostasien allein zugebracht
haben. Man ist ja relativ schnell in Asien von Europa, ne? Also das verwechselt man immer. Man denkt immer so, das ist so weit weg und da muss man ja immer hinfliegen. Aber bis du halt irgendwie die Türkei hinter dir gelassen hast, ist das relativ schnell erledigt.
Ja, ich meine, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man mit Asien verbindet. Also natürlich rein geografisch fährst du über den Bosporus und zack, bist in Asien. Und ganz ehrlich gesagt ist es auch für uns jedes Mal, wir waren schon öfters in der Türkei und öfters auch mit dem Auto. Und für uns ist es jedes Mal so, dass wenn wir die Türkei erreichen, dass sich wirklich die Kultur, also der Kulturkreis spürbar ändert mit einem Schlag. Was natürlich auch an den religiösen Hintergründen liegt, dass einfach eine ganz andere Mentalität und vorherrscht. Und ja, die Kultur ist einfach ganz anders. Und man hat so richtig das Gefühl, jetzt ist man wirklich raus aus Europa. Wenn man natürlich mit Asien jetzt eher so Südostasien meint, also Länder wie Laos, Malaysia, Thailand, klar, dann ist es noch ein Stückchen. Aber man ist eigentlich relativ, relativ zügig da. Das stimmt.
Ja, natürlich. Ich meine, ist ja ein Riesenkontinent, ne? Das ist halt so etwa so, wenn man sagen würde, weiß ich nicht, Europa, da kannst du halt leidenschaftlichen Spanier oder Italiener haben oder den relativ kühlen Norweger oder Finnen.
Ne? Und alles in 1 oder 2 Tagen.
Das ist halt alles.
Das
ist, genau. Und also ich meine, Asien ist natürlich gigantisch. Aber, ja. Aber ich meine, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass du in Asien, also entweder Westasien, also irgendwie so da Türkei, ist relativ schnell erreicht, aber halt eben auch Zentralasien ist jetzt gar nicht so mega weit.
Nö, also auch die Mongolei zum Beispiel, also was sicherlich auch ein ganz großartiges Reiseland ist, weil es auch noch sehr, sehr ursprünglich ist, kaum asphaltierte Straßen hat. Noch muss man sagen, die Chinesen pushen das da ganz schön und unterstützen das Land, in Anführungszeichen unterstützen, natürlich nicht ohne Hintergedanken, um die Infrastruktur dort zu verbessern, damit man halt die Rohstoffe besser transportieren, abtransportieren kann. Aber noch ist es halt so, dass ganz viele Teile dort unberührt sind, dass die Leute dort noch in Jurten leben. Also auf dem Land ist das wirklich noch sehr, sehr ursprünglich. Und die Frage ist, wie lange bleibt das so? Aber für den Moment ist das halt ja wirklich oft ähnlich vergleichbar mit Australien. Also was so die Weite angeht und was die Ruhe angeht. Natürlich hast du dort nicht die Infrastruktur wie in Australien, dass du so ein- und austauchen kannst, sondern dort ist es schon manchmal, wenn du unterwegs bist auf dem Land, schwierig, Lebensmittel zu bekommen. Oder man muss dann teilweise 3 Geschäfte aufsuchen, um 5, 6 verschiedene Sachen einzukaufen. Wasser aufzutreiben ist nicht immer einfach. Die Wasserqualität ist natürlich auch nicht so, wie man das, wie unser europäischer Verdauungstrakt das gewohnt ist.
Ja, genau, das wäre jetzt so meine nächste, die hatte ich mir gerade irgendwie so schon zurechtgelegt, die Frage, wie ihr das, also einkaufen ist ja relativ in Anführungsstrichen einfach, wenn man mal einen Laden gefunden hat, dann kauft man so lange ein, bis man meint, also wie man meint, dass man braucht. Ne? Wenn man jetzt denkt, so man ist 2 Wochen irgendwie Offroad unterwegs, dann kauft man lieber ein bisschen mehr Lebensmittel. Aber du kannst halt eben nicht 1000 Liter Wasser dabei haben für 2 Wochen. Das ist so ungefähr das, was man so braucht, je nachdem, wie viel man verbraucht. Wie habt ihr das gemacht? Also Wasser zum Beispiel.
Ja, wie du schon sagst, der Einkauf ist ja relativ schnell abgehakt. Das ist allerhöchstens halt zeitintensiv. Und dann hast du natürlich mit so einem Auto, wir haben auch eine Kühlbox natürlich an Bord, hast du halt echt die Möglichkeit, so zu proviantieren, dass du halt eine ganze Weile klarkommst. Zur Not halt mit einfacher Kost. Wenn man unterwegs solche selber Brot gebacken, weil das, was erstens sehr viel Spaß macht, zweitens super lecker ist und drittens sich wieder ein Stück weit unabhängig macht, weil einfach Mehl und Trockenhefe sich zum Beispiel bestens bunkern lässt. Wasser kann damit unter schwieriger sein. In der Mongolei haben wir irgendwann rausgefunden, dass es in den kleinen Siedlungen solche Wasserhäuser gibt. Das heißt, das ist im Grunde ein Pumpenhäuschen, wo ein Kollege irgendwann mal rumkommt und die Pumpe anwirft und dann da aus einem Brunnen das Wasser hochgepumpt wird. Und das ist also nicht wie bei uns dreifach geprüfte Trinkwasserqualität, sondern das ist halt Brunnenwasser. Und mich persönlich hat es auch dort ziemlich übel erwischt, was so Montezumas Rache angeht. Also ich hatte irgendwie 3-4 Tage übelsten Durchfall, was wir ziemlich eindeutig auf das Wasser zurückführen konnten. Und eigentlich haben wir es immer so gemacht, dass wir...
Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man Durchfall oder wenn man so mit einem so schlecht geht, auf Reisen im eigenen Fahrzeug, ne? In so einem schönen Hotel und so ist das ja, auf so einem Keramikbus ist das ja alles wunderbar, aber...
Ja, das ist nicht das Angenehmste, aber ich sag mal so, es gibt auch Länder, wo das unangenehmer ist als die Mongolei, da bist du halt einfach alleine, da kannst du halt jederzeit raus aus der Karre, dir deinen Klappspaten schnappen und dich hinter einen Stein begeben.
Wenn du es noch schaffst.
Wenn du es noch schaffst, aber du kannst dann einfach stehen bleiben, das Auto einfach stehen lassen, da kommt eh keiner. Also das ist alles noch relativ easy. Also ich war zum Beispiel froh, dass das eher in der Mongolei passiert ist, als zum Beispiel in den super trubeligen Ländern in Südostasien, wo das sicherlich für peinliche Momente gesorgt hätte. Aber da muss man schon halt ein bisschen vorsichtig sein. Und das Wasser, das sieht halt auf den ersten Blick halt, also es ist sauber und ist auch frei von Schwebstoff. Ich nehme an, das ist ja schon irgendwie ein bisschen filtern irgendwo. Aber da sind halt dann Bakterien drin oder irgendein Kram, den du halt nicht haben möchtest. Und da muss man halt das Wasser desinfizieren. Da gibt es ja verschiedenste Mittel, die du in den Tank schmeißt. Wir hatten also ungefähr 80 Liter Wasservorrat an Bord. Und damit haben wir halt gekocht und geduscht, Zähne geputzt etc. Das Trinkwasser haben wir immer gekauft. Das heißt, wir haben Flaschenwasser gekauft und trotzdem, also obwohl wir das Wasser nicht getrunken haben und obwohl wir eigentlich ziemlich zuverlässig das Wasser immer desinfiziert haben, hat es mich dann da so übel erwischt in der Mongolei, was dann, wie gesagt, eine knappe Woche dauerte, bis der Spuk vorbei war. Aber wir haben auch zum Beispiel Wasser aus Flüssen und Bächen aufgenommen. Also in den alpinen Regionen, also im Gebirge, da kann man das schon auch gut machen, ist das Wasser wirklich sauber und klar und ja. Das,
habt ihr dann eine Tauchpumpe dabei gehabt?
Wir haben aus verschiedenen Gründen keinen fest eingebauten Tank, sondern wir haben Kanister. Das heißt, wir haben 4 Kanister, 20 Liter, die auch transparent sind, aber dann halt im Auto dunkel untergebracht, damit du halt keinen Algenwuchs hast im Kanister. Aber der Vorteil ist einfach, du hast einen Überblick, was eigentlich da in dem Ding rum los ist. Du kannst da mal reingucken, kannst den auch mal auswaschen mit einem Schwamm und ein bisschen Reinigungsmittel. Und das ist halt mit einem fest eingebauten Tank mitunter halt nicht so einfach. Nee. Deswegen rennst du halt mit dem Kanister dann los und kannst halt auch mal ein ganzes Stück vom Auto weg und kannst es halt trotzdem noch handeln und kannst das Wasser zum Auto bringen und musst nicht immer mit dem Auto zum Wasser fahren. Und das waren halt so die Punkte, die mich davon überzeugt hatten, dass Kanister eigentlich die bessere Alternative für uns sind. Und einmal zum Beispiel haben wir augenscheinlich sauberes Wasser getankt. Also es war wirklich klar. Es war, glaube ich, in Kambodscha. Und am nächsten Tag will ich einen Kanister wechseln und ist das der Inhalt dieses Kanisters, der gestern noch glasklar war, rostrot. Also da waren irgendwelche Eisenpartikel wahrscheinlich in dem Wasser, die dann oxidiert sind und das gesamte Wasser über Nacht verfärbt haben. Und das war schon ziemlich spooky eigentlich. Also das haben wir dann natürlich ausgekippt und haben das versucht. Also war echt relativ aufwendig, auch den Kanister wieder sauber zu bekommen, weil ich das so richtig an die Seitenwand festgesetzt hatte. Also ich musste da richtig scheuern und schrubben, bis er wieder sauber war. Und das würdest du halt bei dem Tank ja gar nicht sehen. Also würdest du irgendwann den Wasserhahn aufdrehen und sehen, was da für eine Plörre rauskommt. Aber dann ist dein System ja schon komplett kontaminiert.
Ja, ja, absolut. Ihr habt aber jetzt nicht irgendwie noch ein Filter oder so davor gehabt.
Nee, also ich bin da so ein Verfechter von Keep It Simple Stupid. Das heißt, deswegen, aber ja, ein Filter macht natürlich trotzdem Sinn, aber deswegen auch die Kanister, weil das halt dann ein ganz einfaches und überschaubares System ist.
Du hast also ich habe zum Beispiel bei uns im Sprinter, nur als kleiner Exkurs, ich habe von Alpfilter, das ist ein Unternehmen in der Schwäbischen Alb, ich habe so 3 Filter drin. Ein Vorfilter, wenn das Wasser eingetankt wird, und dann 2 Filter, bevor es halt aus dem Wasserhahn rauskommt. Und das hilft halt schon, so das meiste halt irgendwie rauszuholen.
Ja gut, das macht natürlich auch vor allen Dingen dann Sinn, wenn du halt einen fest eingebauten Tank hast.
Ne? Ja, ja, klar.
Damit du halt genau diese Erfahrungen und Erlebnisse nicht hast, die ich gerade eben geschildert habe. Bei einem Kanister, aber bei den Kanistern haben wir uns halt immer auf die optische Qualität des Wassers verlassen. Also ist es sauber, ist es frei von Schwebstoffen, optisch. Also was kann ich sehen? Schwimmt da irgendwas drin rum? Und teilweise zum Beispiel in Indonesien war das, da waren dann echt so Algen und sowas. Kam aus der Wasserleitung. Also das war auch nicht nur einmal so. Du hast danach so kleine grüne Schwebstoffe im Wasser gehabt und die haben wir dann schon rausgefiltert. Also wir hatten dann so ein Feinsieb dabei, wo man wirklich feine Schwebstoffe rausfiltern konnte und den Rest haben wir dann mit Mikropur halt gemacht, also mit Silberionen das Wasser desinfiziert, das tötet dann halt Viren und Bakterien ab. Und bis auf das eine Mal in der Mongolei hat das so auch wunderbar funktioniert. Wobei wir halt im Nachgang jetzt auch sagen, das Beschaffen von dem Trinkwasser in irgendwelchen Behältern ist halt auch irgendwie nicht so cool, weil du immer diesen Plastikkram damit herumschleppst und das steht also auch noch auf der To-Do-Liste, da ein Filtermodul zu verbauen, was es halt gewährleistet, dass man dann das Wasser auch trinken kann, was man in den Kanistern hat.
Ja, dann schau dir das mal an, Alpfilter, kann ich sehr empfehlen. Jetzt lass uns mal ein bisschen auch tatsächlich über, jetzt haben wir sehr viel über Wasser gesprochen, also ist aber ein wichtiges Thema.
Das braucht man.
Genau, es ist ein sehr wichtiges Thema, aber lass uns mal über eure Erlebnisse sprechen. Ich meine, auf so einer Reise in so viel Zeit, da erlebt man ja einiges. Was ist so hängen geblieben, was du gerne teilen würdest, wo du sagst, boah, ey, das war so krass geil oder so besonders, die Menschen waren cool oder die Landschaft war hat mich total geflasht. Da gibt es ja immer so ein paar so Highlight-Geschichten, die man gerne irgendwie abends, wenn man zusammensitzt, gut, während Corona hat man nicht so ganz viele Möglichkeiten gehabt, diese Geschichten zu erzählen, aber du weißt, was ich meine.
Ja, also es hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was einem taugt oder warum man überhaupt sich auf
was dir so taugt.
Das wollte nur erklären, warum die Dinge mir gut gefallen haben, die mir gut gefallen haben. Das ist, also uns taugen halt Landschaften eigentlich gut. Also wir sind eher so die Leute, die losziehen und halt tolle Landschaften suchen, deswegen auch so ein Auto. Andere ziehen vielleicht los, weil sie besonderes Essen probieren wollen oder halt in eine Kultur besonders tief eintauchen wollen. Und dennoch muss ich sagen, haben wir halt auch ganz tolle Erlebnisse mit kulturellem Hintergrund gehabt. Also zum Beispiel in Asien sind wir halt, also die Gastfreundschaft dieser Länder ist einfach unglaublich. Also die Leute haben so viel weniger als wir selbst teilweise in unserem Auto haben und geben dir trotzdem noch alles, was sie haben. Also und das gerne mit einem Lachen im Gesicht und was dir halt einfach mehr als deutlich zeigt, dass Zufriedenheit und Glück nicht am Geld hängt, gar nicht, also überhaupt nicht. Ich meine nicht, dass ich das vorher irgendwie angezweifelt hätte, das war für mich eigentlich schon immer klar, dass das Anhäufen von Geld nicht zwangsläufig zu Glück und Zufriedenheit führt, aber dort kannst du es halt einfach wirklich spürbar erfahren, dass die Menschen nichts haben oder sehr, sehr wenig haben, bettelarm sind, den ganzen Tag hart körperlich arbeiten und trotzdem zufrieden sind. Also augenscheinlich, natürlich spricht man nicht mit jedem Einzelnen, aber wenn man einfach so die Grundstimmung in vielen dieser Ländern dort mit der bei uns oft vergleicht, wo die Leute ja gerne mal ein bisschen mosern und jammern, wie schlimm doch alles ist und jetzt und wir dürfen nicht und Corona und zum Beispiel jetzt als aktuelles Beispiel oder ja, was sie, dass sie so viel Steuern zahlen müssen oder dies oder das, was immer alles so schlimm ist bei uns. Und dann geht man in diese Länder, wo die Leute halt gar keinen Urlaub haben und wo sie halt jeden Tag 16 Stunden arbeiten und trotzdem halt nur ein Apfel und ein Ei verdienen und trotzdem zufrieden sind. Dann sieht man halt einfach ganz klar, Zufriedenheit liegt nicht am Geld, hängt nicht am Geld. Das war das eine, was uns halt sehr eindrücklich bewiesen wurde. Diese Gastfreundschaft, dass Leute dich einfach einladen, dir zu essen geben, dich übernachten lassen, obwohl sie dich gar nicht kennen und einfach, weil sie dich nett finden oder es cool finden, was du machst oder warum auch immer. Dann natürlich besonders coole Erlebnisse haben wir halt wirklich in den Wüsten gehabt, also in Australien, aber auch in der Mongolei. Also wenn du wirklich so Mutterseelen alleine da irgendwo in dieser weiten Landschaft stehst und genau weißt, jetzt ist hier im Umkreis von teilweise ein paar hundert Kilometern ziemlich wahrscheinlich niemand. Du bist ja wie eine Mondfähre gelandet mit deinem Auto und stehst jetzt hier und bist ganz auf dich gestellt und hast diesen großartigen Sternenhimmel über dir. Und das fahle Mondlicht leuchtet halt diese Ebene an und es ist absolut still. Du stehst da draußen. Das waren schon wirklich Momente, die gerade wenn man dann zurück nach Deutschland kommt, wo es halt immer irgendwie laut ist, wenn man immer irgendeine Straße hört, immer eine Autobahn oder irgendein Flugzeug. Hier ist halt immer ein Geräusch oder irgendwas. Das hast du halt dort gar nicht. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend auch. Aber auch die Hilfsbereitschaft. Also wir hatten halt in Thailand nachher ziemliche Probleme mit unserem Auto. Und dort haben die Leute innerhalb von kürzester Zeit halt Hilfe organisiert. Also wir haben den Schaden selbst repariert, aber wir brauchten halt eine Werkstatt, wo wir es machen können. Und die Leute haben uns halt dann da über 3-4 Ecken einen Laden besorgt, wo wir unser Auto abstellen konnten, wo wir dann am Ende sogar den Motor ausgebaut haben und 3 Wochen in unserem Auto in der Werkstatt gewohnt haben und da dann noch bekocht wurden. Also die Leute haben uns ja jeden Tag noch Essen gebracht und uns abends irgendwelche Tempel gezeigt und die fanden das total cool. Und dann am Ende haben wir gesagt, ja, okay, was kostet das denn jetzt? Was können wir euch denn Gutes tun? Wie gehen wir jetzt hier auseinander? Und die haben gesagt, nee, alles gut. Alles gut. Habt ihr alles selber gemacht. Ihr brauchtet ja keine Hilfe. Also ihr braucht jetzt hier nichts zu bezahlen. Also das war einfach, wo ich denke, ey, das würde bei uns, glaube ich, so auch nur ganz selten passieren. Bei uns in Deutschland oder in Europa. Ich glaube, da sind wir schon irgendwie anders gepolt. Und was auch sehr eindrücklich war, um mal auf die andere Seite zu blicken, ist es natürlich nicht immer alles geil auf so einer Tour. Und das ist schon echt die Umweltzerstörung. Also das ist wirklich dramatisch. Also wenn man dann nach Borneo fährt und hat halt so diese Erwartung, oh, jetzt kommen da die Orang-Utans, die sich von Baum zu Baum schwingen und riesengroße Urwaldareale, wo wir dann mit unserem Land Rover auf irgendwelchen alten, ausgefahrenen Lehmwegen dahin knattern. Das ist halt nicht mehr so. Also Borneo zum Beispiel war für uns ein kleiner Schock, weil halt alles vollgepflanzt ist mit Palmölplantagen. Und auch heute wird dort noch der Dschungel abgeholzt und werden die Tiere vertrieben oder getötet, um halt dort Palmölplantagen anzulegen. Und die werden natürlich nicht angelegt, weil die Leute da so gerne Palmöl trinken oder was weiß ich damit machen, sondern weil sie das verkaufen. Und zwar in den Westen.
Weil sie alle gerne Nutella essen.
Ja, genau, aber nicht dort.
Ja, das ist absolut. Also erstens, lass uns mal ganz kurz auf das, was du zuerst gesagt hast. Super geil, diese Erlebnisse. Das ist, was du so erzählst. Also ich sitze hier und krieg Gänsehaut und sage, ach, ich möchte auch wieder. Ja. Also ich komme zwar gerade von so einer Reise, aber ich möchte auch wieder so diese richtig krassen Wildnis. Ich meine, Mallorca ist ja nicht wild. So, das ist ein paar Ecken.
Auch schöne Ecken.
Ja. Sehr, 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 sehr schöne Ecken. War wirklich ein Traum. Aber ich möchte wieder diese richtige wilden Landschaften erleben, die du halt eben, wie du gerade gesagt hast, in Europa minimal hast. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Also das ist halt schon richtig krass. Und jetzt das, was du zum Schluss angesprochen hast, und da möchte ich auch ein bisschen mehr auch drüber sprechen, das ist natürlich das ist das, was das Reisen halt eben auch ausmacht. Das erweitert deinen Horizont. Ne? Ich meine, ganz über klar. Diese Palmölplantagen haben wir alle schon gehört. Aber wir haben sie, oder die wenigsten von uns haben sie gesehen. Ich erinnere mich auch an Costa Rica zum Beispiel, wo halt auch ein großer, großer Teil des Dschungels halt auch weggeholzt ist und da diese Plantagen halt sind. Ne? Und das ist wirklich erschreckend, wo du halt wirklich diese ganzen Gänge in diesen Plantagen halt siehst. Und da ja kein wildes Leben natürlich mehr wachsen kann, weil alles, was da halt in irgendeiner Art und Weise wild wächst, durch Pestizide und Co. halt ganz schnell dem Erdboden gleich gemacht wird.
Ja, genau. Ja, das ist halt dort auch so. Also ich meine, ich komme ja ursprünglich beruflich aus der Forstwirtschaft, also ich habe ein bisschen Ahnung von Waldwirtschaft, wie man Wald pflanzt, wie man Wald pflegt und wie die Zusammenhänge sind zwischen Artenvielfalt und halt Monokulturen zum Beispiel. Und wenn du dann dort tagelang, und das ist wirklich nicht übertrieben, nur durch Palmölplantagen fährst, links und rechts der Straße. Und die sind natürlich in Reihen gepflanzt, damit man sie besser bewirtschaften kann, damit man halt diese Palmölfrucht besser ernten kann und abtransportieren kann, damit man mit den Autos und mit den kleinen LKWs dazwischen fahren kann. Dann ist da natürlich nichts mehr. Da fliegen vielleicht ein paar Vögel rum oben in den Wipfeln der Palmen, aber sonst ist das halt eigentlich tot. Und wenn man dann mal Ecken sieht, wo halt ursprünglicher Dschungel noch steht, ist das wie eine grüne Wand. Also man steht davor und man wüsste jetzt auch gar nicht, wie man da reingehen soll, weil das halt so dicht ist und so undurchdringlich und auch voller Geräusche natürlich. Also es ist wirklich krass. Also man hat das ja immer, man hört das ja immer wieder. Wir kennen das ja schon aus der Schule früher. Oh, der Regenwald wird abgeholzt und das ist aber schlimm. Und dann hörst du, ja, ihr sollt kein Palmöl kaufen und so. Aber man hat halt nicht so diesen Bezug, aber wenn du dann dort stehst und du hörst die Sägen oder du riechst den Rauch, wo halt der Wald niedergebrannt wird oder die letzten Reste, dann ist das, und dann siehst du halt auf der anderen Seite diese riesengroßen Flächen, die halt verschwunden sind und zwar für immer, dann ist das wirklich, für uns war das wirklich tagelang ein Thema, was uns richtig bedrückt hat. Also, wo wir auch mit Leuten darüber gesprochen haben, hier zu Hause oder lange E-Mails geschrieben haben, was wir da gerade erleben und wie uns das wirklich bestürzt. Und das war wirklich ein Negativ-Highlight dieser Reise, das zu erkennen, dass unsere Erde vielerorts gerade ein Stück weit ausverkauft wird. Also da werden wirklich die letzten Fetzen intakten Lebens halt zu kommerziellen Zwecken zerstört. Und man muss aber auch da immer wieder darauf hinweisen, das machen die Leute ja nicht aus purem, also natürlich machen sie das aus Eigennutz, sie wollen natürlich schon irgendwo Geld verdienen und haben halt aber einfach auch gar keine anderen Möglichkeiten. Aber die Nachfrage ist ja immer das, was den Markt steuert, auch dort. Und die Nachfrage liegt halt in den westlichen Ländern. Und ich finde, eigentlich müsste da viel, viel mehr Engagement gezeigt werden, auch von Seiten der Politik, um das zu verhindern, aber zeitgleich auch die Leute dort nicht hängen zu lassen, sondern zu sagen, man muss halt irgendwie die bestehenden Regenwaldflächen besser schützen, Programme besser fördern, dass die Leute einfach einen Anreiz sehen, damit Geld zu verdienen, mit Parks, mit Nationalparkflächen, was ja auch passiert, aber halt im ganz kleinen Maßstab nur. Heute ist es tatsächlich so, wir hatten manchmal den Eindruck, da werden halt intakte Regenwaldflächen jetzt vermarktet. Also das war so ein bisschen zynisch fast.
Ja, jetzt ist es was Besonderes. Ne?
Jetzt ist es auch, früher war das halt überall. Genau. Ja. Und die Leute haben natürlich auch gar nicht die Möglichkeit zu reisen, die dort leben. Das heißt, die haben keinen Vergleich. Die sind halt dort und leben ein einfaches Leben, indem sie halt Palmölplantagen errichten und bewirtschaften, kommen dort nie raus und denken halt, naja, der Dschungel, den gibt's ja überall, der ist ja hier überall so. Aber es ist halt wie so ein Patchwork, also überall diese Flecken von Palmölplantagen und irgendwann ist dieser Teppich halt dicht, da sind da halt keine Flecken Regenwald mehr dazwischen. Irgendwann ist er halt weg und ja, dann geht ganz, ganz viel verloren.
Ja,
das ist, für uns alle.
Ja, absolut. Auch für Sie vor Ort. Aber das wissen Sie halt nicht, weil Sie halt eben, ja, die Bildung in gewissen Maßen vielleicht nicht haben, aber halt eben auch die Weitsicht nicht, ne? Weil, es ist ja heute noch so und schon immer so gewesen. 1 Euro heute ist viel mehr wert als 10 Euro später.
Ja, ich meine, das kann man auch nur sagen, wenn man genug Euro hat. Ne?
Absolut, genau.
Also, ja, die Leute genau.
Sehen, es ist ein so wahnsinnig komplexes Thema.
Ja, richtig. Ja, das erschlägt man natürlich auch nicht in 10 Minuten, aber es ist schon so, die sehen halt diesen einen Baum und sagen, okay, den fäll ich jetzt und dann ernährt er meine Familie für 3-4 Monate. Dann muss der Baum halt gehen, ist doch ganz klar. Und übermorgen nehme ich den nächsten, der ein Stückchen weiter steht. Und das ist ja gar nicht mal so, dass das nur im großen Stil kommerzieller Holzeinschlag ist, sondern ganz viel ist das auch, dass die Nachfrage kommt, im Übrigen auch sehr viel aus China, die halt Holz brauchen, so wie es auch gerade ja bei uns Thema ist, dass Holz knapp wird, weil es halt den Weltmarkt erobert, deutsches Holz. Und dort ist es halt so, dass China und Vietnam sehr, sehr viel Holz kaufen und dann halt auch kleine Bauern halt losziehen mit ihrer Säge und ihrem kleinen Traktor und halt Löcher in den Dschungel kloppen, um das Holz dann zu verkaufen, um dann da halt ein bisschen ihr Stück abzukriegen vom Kuchen. Ja. Und das kann man natürlich 100% verstehen. Also ich verstehe die Leute, sie haben ja auch heute alle Internet. Das ist ja das Fatale, hätte ich fast gesagt, weil ein Smartphone haben die natürlich auch alle und die können auch alle die ganzen Begehrlichkeiten, die es da so gibt und diesen hohen Lebensstandard des Westens können die ja alle sehen. Und den hätten die halt auch gerne. Also die wissen halt einfach heute, wie es auf der anderen Seite aussieht, was sie vielleicht vorher nicht taten. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten und ja, und dann geben die halt Gas und versuchen, ihren Lebensstandard halt entsprechend auch zu verbessern. Und das geht halt nur, wenn sie das Holz abschneiden und verkaufen und anstelle dessen dann später Plantagen anlegen.
Ja, und das ist halt eben, es ist halt eben nicht nur Plantagen und Palmöl, es ist Holz, wie du gerade gesagt hast, Sand, Soja, es ist halt Fische, es ist halt alles. Rot. Es ist alles ja. So wahnsinnig komplex, dass du es einfach, das ist einfach nicht fair, aber ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt eben genau das. Also das ist halt eben so eine Reise, um nochmal eben kurz zurück auf das eigentliche Thema des Podcasts zurückzukommen, das einen ermöglicht, dass das, was man halt schon mal gehört hat in der Theorie, einfach mal sieht und dann für sich die Entschlüsse ziehen kann, aus eigener Motivation beziehungsweise aus eigenem Wissen halt eben auch, weil man das halt eben erlebt hat und dann entsprechend Veränderungen im Leben vornehmen kann. Ne?
Ja, für sich und halt, also ich war noch nie ein Prophet, der jetzt irgendwie Leute versucht hat zu verändern. Jeder muss selber wissen, womit er glücklich ist. Man kann über alles reden, man kann Argumente austauschen, man kann sagen, ich glaube, das ist so besser und das ist gut und das ist schlecht. Aber klar, für sich selber, wenn man loszieht und diese Erkenntnisse sammelt, kann man natürlich darüber berichten oder davon erzählen, was wir jetzt gerade auch machen. Und jeder kann da so drüber denken, wie er möchte, aber für sich selbst kann man natürlich sagen, ich mache das jetzt anders oder ich sehe die Dinge jetzt anders. Oder wir sind zum Beispiel beide, Anja und ich, über diese Reise zum Vegetarier geworden. Oder ich sag mal zum Flexitarier. Wir essen immer noch Fleisch, wenn es sich nicht vermeiden lässt oder wenn es auf den Tisch kommt, irgendwo bei Freunden oder Bekannten, die es halt nicht wissen. Aber eigentlich möchten wir kein Fleisch mehr essen. Also wir kaufen kein Fleisch, weil wir einfach glauben, dass die Massentierhaltung und die Produktion von Futtermitteln, die damit einhergeht, halt auch zum Beispiel einen Großteil des Dschungels im Amazonasgebiet und in Südamerika zerstört. Und zwar wird dort halt Futter für die deutsche Masttierhaltung auch angebaut. Und das wollen wir halt einfach nicht unterstützen. Und das ist halt zum Beispiel ein Beispiel, wo wir halt einfach eine Erkenntnis erlangt haben, die uns so nachhaltig verändert hat, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen da schon irgendwie was tun. Was können wir denn tun? Also wie kann ich mich denn besser fühlen damit, wenn ich das oder dies jetzt verändere? Und das bringt so eine Reise unweigerlich mit sich. Also man versteht auf der einen Seite viel mehr Zusammenhänge, also auch geografisch natürlich ganz einfach. Wenn die ganzen Länder mal abgefahren hast, du brauchst nie wieder auf den Globus gucken, wo die liegen und wie da der Zusammenhang ist. Aber auch einfach politische Zusammenhänge. Der Vietnamkrieg zum Beispiel, den haben wir ja jetzt nochmal ganz anders wahrgenommen, wie man ihn zum Beispiel früher im Geschichtsunterricht vielleicht erklärt bekommen hat. Wenn du mal dort gewesen bist und mit den Leuten gesprochen hast, wenn du da die Museen gesehen hast, die halt echt super eindrücklich davon berichten, oder halt auch wirklich mit die Verstümmelten, die es halt heute noch gibt, oder die Opfer von den ganzen Pestiziden, die Amis da damals draufgeschmissen haben, die halt heute noch Genschäden verursachen. Wenn du das alles mal so siehst, ist es einfach dann in deinem Kopf und das nimmst du halt ganz anders auf. Und
absolut. Das auch ganz anders. Ich kann mich zum Beispiel auch ganz gut erinnern, also hier der Genozid Kambodscha, genau, ne? In Kambodscha, der, ja. Mit der Khmer Rouge und Pol Pot. Ja, genau. Dinge, die ich in der Schule, ich würde jetzt eigentlich fast sagen, vielleicht habe ich auch früher nicht so viel aufgepasst. Das
mache ich andere Sachen.
Genau, das mag ich gar nicht bezweifeln. Aber ich glaube, ich habe davon wenig gehört. Mir war nicht so bewusst, wie krass das da abgeht. Ich saß in Kambodscha und habe geheult.
Ja, also so das Tosleng-Museum ist auch wirklich erdrückend.
Als ich ja durch dieses Museum gelaufen bin und diesen Audioguide im Ohr hatte, ich saß da und habe einfach nur geheult, als ich das alles gehört habe, was da passiert ist. Und du natürlich halt auch dir vorstellen kannst, wie das da war, weil das auch wirklich so gut erklärt ist.
Und Leuten, gut erhalten.
Genau.
Was halt in den Räumlichkeiten, wo die Leute gestorben sind. Ne?
Und wie sie da, ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, da musst du einfach mal jeder mitmachen, aber und das ist halt eben genau das, was Reisen halt eben auch ausmacht, nicht so schöne Dinge am Reisen. Also die das näher bringt.
Ja, und ich glaube, viele haben halt so eine Idealvorstellung, wie man halt immer eine Idealvorstellung hat, wenn man irgendwas plant, dann malt man sich das halt immer rosarot und wunderbar aus. Aber Fakt ist, eine Reise hat auch irgendwann einen Alltag. Also
absolut.
Wenn du 2 Jahre im Auto lebst, dann ist es halt irgendwann auch eine alltägliche Situation, die viel Routine mit sich bringt. Du hast irgendwann einen wirklich 100% eingeschliffenen Ablauf, wie so ein Tag normalerweise funktioniert, es sei denn, du hast irgendwelche Programmpunkte eingeplant, die jetzt irgendwie Besonderheiten erfordern, dass du mal super früh aufstehen musst, aber normalerweise stehst du halt irgendwann immer zur gleichen Zeit auf und machst dein Frühstück und packst zusammen und fährst weiter und machst dies und machst das und du fährst ja auch nicht jeden Tag von Highlight zu Highlight, also natürlich ist jeder Tag vermutlich spannender als zu Hause die meiste Zeit, weil du einfach immer neue Eindrücke sammelst, weil du ja immer irgendwas siehst, was du noch nicht kennst, aber wie zum Beispiel in Australien, auch die Kehrseite, wenn du den Stuart Highway fährst für 1800 Kilometer, fährst du halt durch ödes Grasland, 1800 Kilometer, nur Büsche links und rechts und alle 500, 600 Kilometer mal ein Rasthaus oder eine kleine Ortschaft und dann ist halt das dein Alltag und das ist jetzt auch nicht so super spannend, dafür ist es aber sehr, sehr heiß bei 45 Grad und das ist also das, was die Leute sich vielleicht auch mal klar machen müssen. Du bist halt zu zweit, also in unserem Fall war es halt zu zweit, als Paar, 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen in diesem Auto und hast teilweise auch gar keinen anderen Gesprächspartner. Zumindest nicht, wenn du jetzt nicht die vielen Städten aufhältst. Und wenn du andere Gesprächspartner hast, dann vielleicht nicht in deiner Muttersprache. Das sind alles so Dinge, die man, glaube ich, ausblendet. Deswegen sollte man sich gut überlegen, zu zweit, glaube ich, auch, ob man das so wirklich möchte, also ob beide das so möchten oder ob einer da vielleicht so die treibende Kraft ist und der andere das so ein bisschen so zum Gefallen tut. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht, weil so eine Reise unter solchen Umständen ist auch ein Stück weit eine ungewöhnliche, ja, würde ich sagen, eine Belastungsprobe oder.
Naja, vor allem ist es halt die Auflösung aller Grenzen, aller bekannten Grenzen.
Das also es
gibt halt einfach danach keine Grenzen mehr, weil man
wirklich. Man kennt sich dann in- und auswendig.
Also man wird ja zu einem Glaskasten für den Partner.
Ja.
Stimmt. Und also ich persönlich finde, es gibt nichts Besseres. Also aber ich lebe und arbeite mit Line auch schon seit 8 Jahren 24/7 zusammen. Ja. Und wir kennen es nicht anders. Und dann ist es halt auch was Gutes. Also ich glaube, wir können es. Aber ich glaube so der, weil die meisten Leute, und ich weiß nicht, wie es bei dir, bei euch vorher war, die führen eine Feierabendbeziehung. Das heißt, man arbeitet den ganzen Tag, kommt abends nach Hause, sieht sich für ein paar Stunden, schläft zusammen im eigenen Bett und dann ist das auch wieder vorbei. Dann geht man wieder getrennte Wege zu seiner Arbeit und dann wiederholt sich das. Und am Wochenende machen wir was Schönes, ne? Also eine Feierabendbeziehung. Und so viel Zeit, wie man auf so einer Reise miteinander verbringt, hat man in der Regel
nicht. Ja, das ist das eine. Das andere ist halt, dass halt die umgebenden Faktoren, die halt dein Leben ja mitbestimmen, extrem sind. Also du bist halt in einem kulturellen fremden Kontext unterwegs, du hast möglicherweise besondere klimatische Bedingungen, verstehst die Sprache vielleicht nicht, du musst irgendwas essen, was du eigentlich gar nicht essen möchtest, weil es halt dort kein Nutella gibt. Und solche Dinge halt einfach, das sind einfach zusätzliche Belastungen. Und man sollte einfach, glaube ich, vorher, bevor man sich da aufmacht, in ein solches Abenteuer, da Tacheles reden, was da jeder erwartet. Und man sollte sicher gehen, dass das jeder auch möchte, zu gleichen Anteilen, weil alles andere, glaube ich, auch mittelfristig eine Katastrophe wird, weil halt einfach dann diese zusätzlichen Belastungen, die die Reise mit sich bringen, das dann auch ganz schnell in ein Desaster enden lässt, weil dann jemand unzufrieden ist und sagt, ich wollte das ja eigentlich auch gar nicht und eigentlich war das ja deine Idee und eigentlich ist alles scheiße hier und du bist eigentlich schuld. Also dann werden halt diese Probleme in die Beziehung transportiert und das war bei uns halt nicht so. Also wir haben von vornherein so einen Grundsatz gehabt, dass wenn jemand irgendwas nicht so toll findet oder Probleme hat oder sich verärgert oder sonst irgendwas, das muss sofort auf den Tisch. Weil du hast halt, wie du schon sagtest, nicht diese Möglichkeit auszuweichen, wie du das im Alltag hast. Du gehst nicht zur Arbeit und denkst dann mal allein in Ruhe drüber nach oder fährst zu deinem Kumpel und trinkst ein Bier und sagst, oh, das hat mich jetzt so geärgert und ich muss jetzt dann mal drüber reden. Die sind ja alle weit weg, die Leute. Und zeitgleich bist du aber ja an deinen Partner gebunden. Also räumlich, sage ich jetzt mal. Du kannst ja einfach nicht aus dem Weg gehen. Du sitzt dann nebeneinander auf dem Sitz im Auto oder auf dem Campingstuhl vorm Auto oder wanderst hintereinander nebeneinander irgendein Trail und da ist einfach kein Platz, räumlich wie zeitlich, das auszusitzen. Und wenn man es dann nicht gewohnt ist, über Probleme zu sprechen, glaube ich, potenzieren sich da die Probleme und dann knallt es irgendwann gewaltig.
Ja, absolut. Das bringt uns ja jetzt eigentlich schon zum Thema Planung und dann sind wir eigentlich auch bald langsam fertig mit der Folge. Okay. Ich weiß, du hast heute noch eine lange Fahrt vor dir. Ja, wie seid ihr denn an diese Planung herangetreten? Also ich meine, irgendwann hat man die Idee und irgendwann reist man ab, aber dazwischen hast du ja ein Auto gekauft und ausgebaut, aber es gibt ja noch so viele andere Dinge, die man planen muss. Wie seid ihr da rangegangen?
Ja, also wir haben dieses Thema Planung gar nicht so sehr überbewertet oder andersrum gesagt, glaube ich, dass dieses Thema Planung überbewertet wird. Also man braucht gar nicht so viel sehr zu planen. Natürlich, man braucht, wenn man denn mit dem Auto losfahren möchte, irgendwann mal ein Auto und dafür muss man sich halt entscheiden. Das ist natürlich ein riesen komplexer Themenblock, den man jetzt auch noch ausrollen könnte. Aber es geht ja um die Reise und was die Reise angeht, haben wir halt irgendwann gesagt, wir würden gerne auf dem Landweg nach Australien fahren und zwar über die Mongolei. Das war so der grobe Rahmen, weil das die beiden Länder waren, die uns so am meisten interessierten. Und dann haben wir einfach ganz pragmatisch uns ein paar Punkte auf diese, also wie eine Perlenkette, so ein paar Punkte aufgereiht und gesagt, okay, dann fahren wir hier lang, so rum und da lang. Aber das war nie in Stein gemeißelt. Also wir haben gesagt, das ist die Richtung, also wir fahren Richtung Osten und haben uns dann so ein bisschen von unseren Interessen leiten lassen. Was man natürlich organisieren muss, und das ist wahrscheinlich wohl jeder, sind halt so Dinge wie Krankenkasse. Habe ich eine Krankenversicherung, die mich auch dort gut versichert und guten Schutz gewährleistet? Oder muss ich da was abschließen besonders? Was ist mit dem Auto? Auch da, Versicherung ist ein großes Thema. Dann halt Visa. Brauche ich für bestimmte Länder Visa, die wir auf jeden Fall bereisen wollen, die ich nur zu Hause bekomme? Das gibt es ja auch. Das sind mittlerweile ja eigentlich Ausnahmen, aber es gibt es noch.
Russland, China,
Beispiel,
ne?
Ja, genau, Russland zum Beispiel. Das muss man schon auf dem Zettel haben und da sich ein bisschen Gedanken zu machen. Aber darüber hinaus, glaube ich, braucht man gar nicht so sehr viel.
Canelo Passage
hängt ja auch von der Reiseroute ab und von den zu bereisenden Ländern. Ja, aber habe ich auch schon von unterwegs aus beantragt, aus der Türkei heraus, auf unserer ersten Reise.
da war das halt so, dass wir dann spontan uns entschieden hatten, in den Iran zu reisen und weiterzufahren Richtung Osten und hatten halt kein Kanä und da brauchst du es aber im Iran, sonst wird das sehr, sehr teuer. Und dann haben wir es halt in der Türkei beantragt und ich muss sagen, der ADAC ist auch unglaublich hilfsbereit. Also sie haben echt eine tolle Abteilung. An der Stelle kann man das ja mal lobend erwähnen, die, so war es jedenfalls zweimal bei uns, sehr engagiert ist und auch sehr hilfsbereit. Und somit konnten wir halt das Kanä dann noch in der Türkei bekommen und weiterreisen. Aber du hast natürlich recht, eigentlich ist es einfacher, wenn man solche Dinge vorher erledigt und das Kanä schon im Gepäck hat, wenn man losfährt.
Ja, wie war das bei euch? Ich meine, Iran hast du jetzt gerade gesagt, brauchst du das, wo noch?
Ja, ist kurioserweise so, also das Kanä ist ja ein
also, soweit ich weiß, brauchst du es ja eigentlich für fast alle Länder, in Südostasien und so, ne?
Ja, genau. Also es gibt auch, also Thailand zum Beispiel ist eigentlich ein Land, wo du es nicht brauchst. Also Thailand ist nicht Teil dieses Zollabkommens und trotzdem wollen sie es sehen. Also sie wollen es auch abstempeln. Das ist eigentlich Quatsch, aber ja, wie gesagt, sie bestehen drauf. Oder auch in Brunei. Brunei ist zum Beispiel auch nicht Teil dieses Abkommens. Sie glauben irgendwie mittlerweile, dass es für dich wichtig ist, dass du es hast und dass sie sich einstempeln, damit deine Reise dokumentiert ist. So hat mir das ein Grenzer in Brunei mal erklärt. Also wirklich brauchen in Südostasien, ja, tust du es in Südostasien und natürlich in Afrika in ganz vielen Ländern. Im Iran brauchst du es zum Beispiel auch. Und dann, ja, also wenn man da in die Richtung aufbrechen will und weiterfahren möchte, macht es auf jeden Fall Sinn, es sich vorher zu besorgen. Ja, keine Frage.
Also für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, was das überhaupt ist und heißt, also es ist ein französisches Wort und wer es nicht übersetzen kann, es ist so Schein der Durchreise oder Durchreiseschein. Damit ist ein Zollabkommen, was viele Länder unterschrieben haben, wo du eine Summe X, je nach Wert des Fahrzeuges, bei uns in Deutschland beim ADAC und ich glaube noch ein oder anderen ein oder zwei anderen Clubs hinterlegen kannst, dann bekommst du diesen Ausweis, wo dann drin steht, dass eine Summe X hinterlegt worden ist für den Fall der Fälle, dass der Wagen in einem Land verkauft oder hinterlassen wird. Ist das richtig?
Ja, genau. Also das ist ein Zollabkommen, wo bestimmte Länder halt beigetreten sind und es funktioniert einfach so, du hast dieses Heft und kommst an die Grenze und der Grenzer quittiert durch einen Stempel und Unterschrift, dass du das Auto jetzt mit ins Land reinnimmst und wenn du das Land wieder verlässt, quittiert dir ein anderer Grenzer, dass du das Auto auch mit wieder rausgenommen hast. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt. Und dieses Blatt Papier ist dreigeteilt und an jeder Ecke bleibt halt ein Drittel hängen. Also ein Drittel bleibt im Heft für dich, ein Drittel bleibt beim Eingang, ein Drittel bleibt beim Ausgang. Und wichtig ist halt, also unglaublich wichtig ist, dass dieses Heft akkurat geführt und gestempelt ist, weil sonst es halt passieren kann, dass deine Sicherheitsleistung futsch ist. Genau. Wenn nachher irgendein Land halt da einen Antrag stellt, dass du halt, dass dein Auto nicht ausgereist ist und dann beim ADAC diese Sicherheitsleistung einfordert, dann ist es gut, dass du den Ausreisestempel von dem Land in deinem Heft hast und sagen kannst, aber guck mal, ihr habt doch damals an dem und dem Tag an der Untergrenze ausgestempelt. Das ist also wichtig. Ich meine, deine Interessen vertritt am Ende ja der ADAC und du musst dem ADAC gegenüber halt da den Nachweis führen. Und aber so ist es, genau. Und das macht es halt einfach simpel, weil du halt in diesen Ländern dein Auto dann nicht vorübergehend verzollen musst, also auch nicht irgendwelche hohen Zollgebühren an irgendwelche zwielichtigen Gestalten unter Umständen zahlen musst.
Genau, denn das wäre die Alternative. Du machst das nämlich nicht, also du machst es ohne Kanä, das geht natürlich, aber dann musst du halt im Iran bei der Einreise irgendwie 20.000 Euro oder so hinterlegen, je nachdem, wie der Steuersatz dafür für den Import solcher Autos genau ist. Und dann eventuell mit Glück deine 20.000 Euro wieder zurückbekommen bei der Ausreise und das halt bei allen Ländern.
Ja, und du kannst dir auch vorstellen, wenn du dann an irgendeiner kleinen Grenze, wahrscheinlich an jeder Grenze, beispielsweise jetzt im Iran, ausreisen möchtest und sagst, was hätte ich gerne meine 20.000 Euro zurück, dann macht der nicht die Kasse auf, nimmt 20.000 Euro raus, sondern die haben die auch erstmal nicht. Ja, also es gibt Probleme und Verzögerungen und das möchte ja keiner. Und vor allem möchte keiner 20.000 Euro im Auto liegen haben. Also es ist schon sehr, sehr dringend anzuraten, das so zu machen und sich genau zu informieren. Wo möchte ich hin? Und da muss man auch sagen, das Kanä gibt es ja in verschiedenen Abstufungen auch. Also kannst du die Full-Version quasi kaufen, da gibt's halt, sind dann alle Kanäländer mit drin, das ist ein bisschen teurer. Oder du machst halt so eine abgespeckte Variante, wo du sagst, ich fahre eh nur nach Asien, ich brauche Afrika nicht, dann ist es ein bisschen günstiger. Und da muss man einfach ein bisschen schauen, wo man denn hin möchte.
Ja, absolut. Sehr cool. Das wäre das eine Thema. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz auf so ein paar Geschichten zu sprechen kommen. Ich habe gesagt, wir brauchen nur eine Stunde und wir sind schon weit drüber in der Stunde. Deswegen kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Ihr habt in Griechenland auf der Rückreise ein bisschen Probleme gehabt. Wo noch und was waren das für Problemchen?
Ja, so Problemchen. Also das größte Problem war tatsächlich in Thailand. Dort hatten wir einen kapitalen Motorschaden aufgrund von Überhitzung. Da gab es halt ein Problem im Kühlsystem, was wir nicht rechtzeitig erkannt haben. Und am Ende hatte ein Zylinder gefressen, also ein Kolben gefressen. Das heißt, der Motor musste komplett ausgebaut, komplett zerlegt werden, überarbeitet werden, neue Kolben, neue Ringe und so weiter. Also es war wirklich ein großer Aufwand, der uns auch ziemlich geschockt hat und wo halt ganz kurz auch im Raum stand, ob die Reise jetzt dort zu Ende ist, weil nach der Diagnose halt noch schon klar war, das Auto fährt jetzt noch, wir könnten jetzt auch einfach von hier nach Hause verschiffen und dann war es das. Und dann haben wir aber beide gesagt, nee, wir wollen weiter und wir müssen das jetzt hier irgendwie regeln. Das war also so das größte Hindernis, was auch, wie gesagt, 3, 4 Wochen gedauert hat, um das wieder ins Lot zu bringen. Und das Zweite war ganz sicher, als wir wieder ankamen in Griechenland, holen das Auto aus dem Container, sind eine Stunde auf europäischem Boden im Straßenverkehr unterwegs. Und ich fahre und will aus einer Tankstelle rausfahren, nachdem wir Wasser und Sprit aufgetankt haben und will abbiegen und übersehe auf der zweiten Spur, die ich überqueren muss beim Abbiegen, ein herannahendes Auto und schiebe das von der Straße. Und das war natürlich sehr unnötig. Das Auto war auch ziemlich stark beschädigt, weil sich eine Bergeöse von unserem Land Rover quasi vorne rechts im Kotflügel eingehakt hatte und dann das ganze Auto an der Seite aufgeschlitzt hatte. Aber auch da war alles super easy gelaufen. Die Versicherung hat das übernommen. Wir haben da quasi eine Meldung geschickt und danach habe ich nie wieder was von der Nummer gehört. Und die Polizei waren freundlich, die Leute haben uns einen Kaffee gekauft. Also war überhaupt nicht irgendwie jetzt, dass sie uns da beschimpft hätten oder sonst irgendwas. Auch der Fahrer von dem Wagen war ganz entspannt. Übersetzt hat übrigens ein 10-Jähriger, kein anderer sprach Englisch, sondern der Kleine hat mit seinem Schulenglisch echt da ganz souverän zwischen Polizei und uns vermittelt. Und ja, das sind natürlich so Momente, die braucht man nicht unbedingt. Aber auch da lernt man unglaublich viel dazu und wird halt auch da ein bisschen souveräner und sieht, man kann einfach alles regeln. Man muss einfach nur entspannt bleiben. Es ist niemand verletzt worden, es ist nur Blech. Und ja, den Rest regeln die Leute, die sich darum regeln müssen.
Also irre, dass ein 10-Jähriger übersetzen muss und irre, dass 70.000 Kilometer alles gut geht und man
Ja, auf die letzten
auf
Meter.
den letzten Metern quasi dann sowas passiert. Aber ich merke, das ist nicht das, was hängen geblieben ist von dieser Reise. Das ist halt eben so ein kleiner Schluck auf, aber
Ja.
es war eine grandiose Reise. Und alles das dazwischen, was wir jetzt gar nicht besprechen konnten in einer Stunde oder 66 Minuten, das könnt alle, die dir jetzt zuhören, in deinem Buch nachlesen, was du ja herausgebracht hast. Du hast es im Eigenverlag herausgebracht, wie ich gesehen habe.
Jein, nee, eigentlich nicht. Also ich habe das Buch verlegen lassen über den Stock und Stein Verlag in Krefeld. Allerdings haben wir das so gemacht, dass ich den Verlag für die ganzen Dienstleistungen, die mit so einer Entstehung des Buches einhergehen, quasi beauftragt habe. Also die haben das für mich in Dienstleistung gemacht und haben das halt so mein Text zu einem druckfertigen PDF gebracht und das dann halt drucken lassen bei einer Druckerei, wo sie halt gut mit zusammenarbeiten. Aber ich habe das jetzt nicht alles komplett selber gemacht, weil ich einfach keine Zeit hatte, mich jetzt da in diese ganzen Abläufe reinzuknien, wie man das denn richtig macht, damit das auch gut und vor allen Dingen auch richtig ist, dass es auch alles rechtens ist und alles an der richtigen Stelle steht. Und ja, und die haben das halt gemacht. Also der Stock und Stein Verlag hat das dann für mich sozusagen verlegt, kann man sagen.
Okay, sehr cool. Das bedeutet, dass du halt ordentlich im Vorkasse auch nochmal gegangen bist. Und das
Leider ja.
bedeutet, dass ihr jetzt alle dieses Buch kaufen müsst. 5 Quadratmeter Freiheit mit der Land Rover ambulant auf dem Landweg nach Australien. Gibt es auf Amazon, gibt es bei der Buchhandlung eures Vertrauens, gibt es überall. Und holt es euch,
Natürlich auch bei mir.
lest auch bei Christian. Holt es euch, lest euch diese Geschichten durch und ja, erlebt diese Reise auf eine weitere Art und Weise. Christian, ich danke dir vielmals, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Es ist jetzt 8 Uhr morgens, der Tag kann starten.
Da
Ich
kann man
wünsche
nicht drauf.
dir eine erfolgreiche Rückreise nach Hamburg heute mit deinem Land Rover und ja, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, Sebastian, sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, dir auch alles Gute und vor allen Dingen auch einen guten Start in diesem neuen Tag.
Danke, bis bald. Tschüss.
Bis dahin, tschüss.
So, das war's auch schon wieder. Ich finde immer wieder faszinierend, was für Gäste ich hier im Podcast habe. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Christian über sein Abenteuer zu sprechen, was er halt zwischen 2017 und 2019 erlebt hat. 70.000 Kilometer ist er gefahren. Sehr, sehr, sehr cool. Wie gesagt, am Anfang sein Buch 5 Quadratmeter Freiheit findet ihr überall. Ich habe es euch auch in den Shownotes verlinkt oder halt im Blog unter www.offthepath.com/Folge 168 findet ihr den Link zum Buch, wo ihr es bestellen könnt, und freue mich natürlich, wenn ihr es euch holt über unsere Links. Das sind natürlich Affiliate-Links, da haben wir auch ein bisschen was davon. Dann unterstützt ihr unsere Arbeit hier im Podcast und ja, euch wünsche ich jetzt eine erfolgreiche Woche. Bald geht es spannend weiter. Es ist der Sommer der Abenteuerhappen. Lin und ich sind sehr viel unterwegs, erleben sehr, sehr viel, und es kommen 3 Abenteuerhappen demnächst, die sehr, sehr cool sind von ein paar Erlebnissen, die wir erlebt haben. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, vielen Dank von Herzen und euch alles Gute.